Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, Wladimir Putin ist nochmals gewählt. Niemand ist überrascht, aber die Art und Weise, wie er gewählt wurde und wie gewählt wurde, überrascht dann doch. Wir wollen ein wenig in die Zukunft blicken, was das bedeutet im großen Wahljahr 2024. Am Ende dieses Wahljahres steht ja die Wahl Trump, aber beginnen wir mal mit Putin.
Putin hat sich selbst gewählt. Es spielt ja gar keine Rolle, wie viele Prozente am Ende herausgekommen sind. Das war keine Wahl, sondern das war letztendlich eine Selbstwahl. Putin hat keine Demokratie, sondern eine immer härtere Autokratie. Nach dieser Wahl kann man sich die Frage stellen, ob die Autokratie endgültig zur Diktatur wird. Und mit diesen pseudo-legitimierten Wahlergebnis wird er uns in den nächsten Jahren weiter zeigen, wer in Europa die imperialistischste Macht ist, und das ist Russland. Seine Idee, die er seit dem Untergang der Sowjetunion auch öffentlich kundgetan hat, er nimmt den Untergang der Sowjetunion als eine persönliche Kränkung. Und diese Kränkung dadurch zu kompensieren, indem er wieder Russland immer größer werden lassen will, Stichwort Ukraine, wird er dadurch noch einmal vertiefen. Das heißt, die Aggressivität in Europa, Kriegsgefahr in Europa steigt. Gleichzeitig steigt aber auch noch mal die Achse zwischen Peking und Moskau, eine hochgefährliche Achse, die die liberalen Demokratien zerstören wollen. Ich befürchte, dass wir in den nächsten Jahren mit Putin noch mehr Gewalt, Aggression, Unterdrückung und aber auch Kriegsgefahr erleben.
Es ist irgendwie ein Déjà-vu in der Geschichte. Wir kennen dieses Russland. Es ist ein Russland der Gewalt, über 100 Jahre jetzt alt. Die haben ihre eigenen Zaren umgebracht und dann kam der Stalinismus, der Kalte Krieg und jetzt wieder das. Worin liegt diese Tradition, Kultur begründet?
Es ist schon eine große politische Leistung, dieses Riesenreich, wenn man nur Russland nimmt, zusammenzuhalten. Man muss sich vorstellen, die Größe des Landes, die Unterschiedlichkeit zwischen Kaukasen, aber auch Menschen, die eben in den Großstädten leben. Es ist also, wenn man so will, eigentlich auch da schon eine Zusammenführung von unterschiedlichen Kulturen, Menschen und Geschichte. Das in ein Russland schon zu vereinigen, ist eine große Leistung. Dann muss man sehen, dass in Russland selbst die infrastrukturellen Unterschiede dramatisch sind. Es gibt Teile dieses Landes, die sind noch im Jahre 1920, 1930 und andere Teile sind schon sehr weit im 21. Jahrhundert angekommen. Es gibt eine große Divergenz zwischen sehr reich, reich und arm und sehr arm. Und es gibt vor allen Dingen eine Nomenklatura, die man nicht unterschätzen darf. Es ist nie Putin alleine, es waren nie die Präsidenten alleine, die die Macht hatten, sondern eben diese Nomenklatura, die besteht aus Militär, sie besteht aus den megareichen Mogulen, sie besteht aber auch aus einigen strategischen Persönlichkeiten und letztendlich sind sie diejenigen, die den Präsidenten aussuchen und wenn sie es nicht mehr wollen, dann ist er auch weg. Also man sollte nicht unterschätzen, dass es zwar Putin ist, aber Putin ist überschätzt, wenn man glaubt, er alleine würde entscheiden. Und es scheint sehr klar zu sein, dass eben dieser imperialistische Weg, also andere Länder zu okkupieren, sei es durch Krieg oder Freiwilligkeit, ein Konzept der 20er in die 30er Jahre ist. Und dass dieses Gefühl, man müsse wieder eine Großmacht in Europa sein, gewachsen ist, um eine Großmacht in der Welt zu sein. Auch das ist ja alles offen gesagt. Und es wird eigentlich höchste Zeit, dass wir nicht nur Putin, sondern alle die ernst nehmen, die mit Macht ihre autoritären Strukturen uns gegenüber offen bekunden. Und eins passiert jetzt auch, der Kampf gegen die liberalen Demokratien wird verstärkt werden. Wir wissen, dass Russland nicht nur in den sozialen Medien Millionen investiert, um die sozialen auch Probleme des Landes, ob in Deutschland oder anderswo in liberalen Demokratien Europas, in Aufruhr zu bringen und antidemokratische Kräfte mit viel Geld zu fördern. Das ist in Deutschland die AfD, das ist in Frankreich Le Pen. Also überall dort, wo es Rechtsextremisten, also Demokratiefeinde gibt, ist Putin mit seinem Geld unterwegs und stärkt die. Letztendlich ist es dieses Jahrzehnt und jetzt nach der Wahl, wo noch intensiver versucht werden wird, durch solche Propaganda, Geldunterstützung an radikale Parteien, die Demokratien so zu schwächen oder gar zu zerstören, dass die imperialistische Wut, die unter Putin sichtbar ist, mit Erfolg gekrönt sein könnte.
Ich möchte nochmals zurückkommen. Sie haben gesagt, Putin ist auf Zeit. Dieses System, das ja stärker ist als die eigentlichen Exponenten, was ist dieses System? In einer Demokratie würde man ja sagen, die Menschen, die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger sind das System. Was ist es denn in der Diktatur?
Na, in der Diktatur sind es immer die Geheimdienste und das Militär. Damit fängt das an. Ein Diktator, der nicht gestützt wird von Geheimdiensten und Polizei, also die Macht nach innen, und aber auch nicht gestützt wird für die Macht nach außen, das wäre das Militär. Und wir wissen ja, dass sehr viele Militärputsch eben stattfinden, vor allen Dingen in afrikanischen Ländern. Der hat eigentlich keine Macht. Und die dritte Macht, die es immer überall in der Welt gibt, Diktatur wie Demokratie, ist natürlich die Macht des Geldes. Und diese drei Komponenten sind unverzichtbar für ein autoritäres oder diktatorisches Regime. Nun gibt es eine Wechselwirkung, dass wenn man erstmal Diktator ist, man auch eine Eigendynamik hervorrufen kann. Aber in einem System Russland ist es letztendlich immer so, dass keine Eigendynamik stattfindet, ohne dass die Machtzentren das merken und die das sofort unterbinden können. Bisher, jedenfalls in den letzten Machtübernahmen, ging das relativ friedlich. Sie wissen, dass in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, das nicht immer so war. Aber ich gehe davon aus, dass solange eben Putin von Nutzen ist, und er ist momentan von Nutzen, dieses System mit dieser Person verknüpft bleibt. Und diese Person muss man ernst nehmen, man muss sie auch verstehen. Er ist KGB-Agent gewesen, vor allen Dingen war er in Deutschland aktiv. Und alle, die so oben in der Hierarchie des KGBs sind, haben eine ganz bestimmte Erziehung, nämlich auch da wieder. Der Geheimdienst in einer Demokratie wird immer noch kontrolliert vom Parlament, jedenfalls von der Exekutive. Geheimdienste in einer Diktatur sind gnadenlos, mörderisch und haben überhaupt keine Angst, dass sie entdeckt werden könnten und für ihre Taten bezahlen müssen. Denn der Diktator gibt den Auftrag und dann wird die schmutzige Arbeit geleistet. Und dazu gehört er auch Putin. Die zweite Sache, um die es geht, ist, viele Russen, auch er, scheinen einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt zu haben, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und in Anführungsstrichen nur noch Russland übrig geblieben ist. Das ist nicht nur Wladimir Putin. Das Selbstbewusstsein der russischen Identität ist dadurch sehr schwach geworden. Und natürlich gibt es dann so auch kontraproduktive Bemerkungen, auch Präsident Obama, der irgendwann mal sagte, Russland ist eine mittelgroße Macht, das trifft ins Herz dieser Leute. Und so gesehen entwickelt diese Gegenstrategie, kombiniert mit der neuen Weltmacht China, das darf man nicht vergessen. Es ist nicht mehr nur Amerika und Russland, sondern eine neue Weltmacht China. Diese Kombination zwischen China und Russland ist eine Allianz des Schreckens, aber auch des Blutes.
Wenn wir jetzt uns fragen, wie soll das weitergehen, dieses gegenseitige Entfremden, Aufrüsten, nicht nur in Bezug auf Waffen, sondern auch politisch, diese Konfrontation. Irgendwann muss man ja sich auch überlegen, in den Hinterzimmern der europäischen und amerikanischen Politik, wie soll man mit Russland in Zukunft verfahren, beziehungsweise gibt es einen Kurs der Annäherung in der einen oder anderen Form?
Also es gibt bestimmt diplomatische Gespräche auf unterster Ebene und mittlerer Ebene ohne Ende, aber man muss gerade ganz konkret bei der Ukraine-Krise und dem Krieg sich vergegenwärtigen, dass alle, die immer noch nach diplomatischen Lösungen schreien, etwas der Öffentlichkeit verschweigen, nämlich dass Putin immer wieder sagt, er will gar keine Gespräche führen. Also dauernd wird gesagt, Gespräche, 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 aber derjenige, der den Krieg angezettelt hat, der völkerrechtswidrig Krieg führt, sagt, ich spreche nicht. Und wenn dann auch aus deutscher Seite plötzlich vom SPD-Fraktionsvorsitzenden so ein Wort wie Einfrieren gemeint ist, dann würde ich sehr gerne von ihm wissen, ob er mit Putin von Einfrieren schon gesprochen hat. Ich glaube, er wird eher erfrieren an Putins Kälte, als dass Putin momentan den Krieg einfrieren wird. Also lächerliche politische Statements, eigentlich das Ergebnis einer Hilflosigkeit. Aber solange dieser Krieg so läuft und solange Putin auch diese Position beibehält, dass er nicht reden wird wollen, sind weitere politische Annäherungen unmöglich. Man kann nicht, solange er Krieg führt, völkerrechtswidrig, mit ihm über andere Dinge plötzlich Verträge unterschreiben, die beiden Seiten, also der russischen und der westlichen Seite, entsprechen. Das ist ein ganz großes Problem, weil je länger das dauert, da haben Sie vollkommen recht, gibt es nicht nur Entfremdungen, sondern wir sehen ja, dass Putin Exits organisiert hat. Das hat mit Indien zu tun, das hat mit China zu tun. Und eigentlich wäre eine geopolitische Strategie, wiederum diese Exits zu zerstören. Also dort kann er Geschäfte machen, dort kann er Geld verdienen, das er wiederum für den Krieg braucht. Und es ist etwas passiert, was immer wieder unterbelichtet wird. Er hat eine Kriegsindustrie in seinem Land aufgebaut. Das heißt, er ist viel unabhängiger von Waffen und damit also auch einen Krieg fortzusetzen als beispielsweise die Ukraine. Und er ist aufgerüsteter als jedes europäische Land. Hier zeigt sich dann wiederum die Lächerlichkeit der europäischen Länder, die wohl irgendwann mal in irgendeinem Friedensschlafenland entschieden haben, keine Armeen zu brauchen. Und diese Diskrepanz, jetzt kommen wir zum nächsten Problem, könnte ab Herbst zu einer wirklichen tragischen politischen Frage für die Europäische Union werden. Und zwar dann, wenn Donald Trump der Freund gewählt wird. Und der denkt ja nur in Deals. Und mit Putin einen Deal zu machen, ist relativ einfach, indem der amerikanische Präsident Trump, wir hoffen, dass er nicht gewählt wird, dann mit Putin sagt, okay, ein Teil der Ukraine kannst du bekommen, dafür bekomme ich was anderes von dir. Und in dem Moment, wo die Ukraine tatsächlich dann Russland zugeordnet wird, und das wird ganz einfach passieren, die Amerikaner werden die Unterstützung zurückfahren, die Europäer können überhaupt nicht kompensieren, und dann wird der russische Präsident sagen, wir machen jetzt doch Verhandlungen, und aus der Schwäche und nicht mehr aus der Stärke wird die Ukraine sehr viel an Konzessionen machen müssen. Wenn dieser Gedanke, wenn diese Idee sich umsetzt, verändert sich in Europa alles, was wir bisher an Sicherheitsfragen oder Unsicherheitsfragen diskutiert haben, weil wir dann alle wissen, parallel dazu, auch das ist nicht neu, wird Trump auch wieder, wie er sagt im Wahlkampf, den Deal fortsetzen, nämlich die Europäer haben versprochen, weitaus mehr in ihre eigene Sicherheit zu investieren. Versprochen gebrochen, the deal is over. Ich werde bei der NATO dafür sorgen, was er ja schon einmal gesagt hat, dass sie schwächer wird. Eine NATO, die schwächer wird, ist immer ein existenzielles Problem der Europäer.
Wir können nicht in die Zukunft schauen, wir sind auch keine Seismographen. Und dennoch interessiert natürlich, wenn es darum geht, Weichen zu stellen für die Zukunft, wie man das in der jetzigen Gegenwart, die ja so historisch ist und im Rückblick vielleicht noch viel wichtiger sein wird, historisch, als wir das uns jetzt bewusst sind, was sollen wir tun?
Als erstes sollen wir endlich mal in unserem Bewusstsein, in unserem Denken, in unserer Analyse akzeptieren, dass das 21. Jahrhundert vorbei ist und vor allen Dingen in geopolitischen Fragen ein Ende findet. Ob Herr Trump oder ein anderer, kein amerikanischer Präsident, wird diese Politik, die Sie im 20. Jahrhundert als Priorität auch gesehen haben, nämlich für Europa die Garantie der Demokratie und damit auch die Garantie des Friedens zu übernehmen. Kein amerikanischer Präsident wird das im 21. Jahrhundert noch mittelfristig fortsetzen können, weil die geopolitischen Herausforderungen für Amerika sind längst in anderen Bereichen. Und weil die amerikanische Bevölkerung zu Recht sagen wird, ich meine, seit Jahrzehnten füttern wir Frieden und Freiheit in Europa. Und wenn die Europäer das nicht selbst parallel machen, dann geschieht es ihnen eben recht. Das bedeutet für Europäer, dass die äußere Sicherheitsfrage zur primärsten Frage, zu einer der Kernfragen ihrer Politik wird. Aber wir wissen alle, dass militärische Entscheidungen Milliarden kosten, da sie in der Infrastruktur ja unterbesetzt waren bisher. Und wie weit das die Haushalte der Regierungen, der Länder aushalten, das sehen wir ja schon in Deutschland. Die zweite Frage wird sein, wie schafft man einen politischen Friedenskorridor mit Russland? Was ist der Preis, den man dafür wird zahlen müssen? Und wie viele Länder, die nicht in der NATO sind, die unter Umständen Russland auch noch fressen wird wollen, werden wir Putin überlassen? Oder werden wir wieder, wie in der Ukraine, ihm deutlich machen, wir lassen das nicht zu, weil wenn wir das zulassen, wann bist du eigentlich dann wirklich vor unseren Grenzen? Da sehe ich momentan überhaupt keine politische Kompetenz. Ich sehe auch keine Pläne, die da diskutiert werden. Auch in Thinktanks werden sie zwar angesprochen, aber von der Politik noch nicht angenommen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wie viele Länder Europas, wenn überhaupt je, eine europäische Verteidigungsstruktur aufbauen. Ich habe bewusst gesagt, Armee nicht. Die deutsche Verfassung verbietet zum Beispiel, dass das so geschieht. Das ist ein Parlamentsvorbehalt. Immer muss der Bundestag entscheiden, wo deutsche Soldaten und Soldatinnen kämpfen. Die unterschiedlichen Interessen haben wir ja jetzt schon gesehen. Ungarn schert aus, andere Länder haben auch ihre Spielchen. Österreich nimmt immer noch total wie vor dem Krieg das Gas von Russland an. Auch da sehen wir, das ist das ganz große Problem neben Russland. Das, was wir Europäische Union nennen, ist nicht mehr zuverlässig. Wir haben Länder in der Europäischen Union mit divergierenden Interessen. Aber auch, wir erleben das, und auch das ist eine Wahl im Jahre 2026, dass rechtsorientierte Parteien, auch rechtsextreme Parteien, immer mehr Macht bekommen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Diese rechtsextremistischen Parteien werden seit Jahren unterstützt, sowohl durch Know-how als auch vor allen Dingen durch Geld, damit die ihre Propaganda mit der russischen koordiniert so zusammenlegen, dass die antidemokratischen Propagandatools von TikTok bis wo auch immer erfolgreicher werden. Und wir sehen, dass das Wirkung hat. Und aus all dem kann man nur sagen, Europa ist momentan der kranke Kontinent. Und dieser kranke Kontinent hat jedenfalls weder Medizin noch Impfmittel bisher gefunden. Im Gegenteil, ich befürchte, dass auch da, Sie sehen Wahlen im Jahre 2026, Frankreich mit Le Pen, die eindeutig auch von Russland, wir wissen, dass in keinen jetzt großen Geheimnisse finanziert wurde. Wir wissen, dass die Chancen, dass sie gewinnen kann, immer größer geworden sind. Und wenn man dann sieht Italien, Meloni, dann sieht man Frankreich, dann kann man anfangen, ob jetzt Ungarn noch dazugehört oder andere Länder, dann kann man anfangen, sich die große Frage zu stellen, wie weit die Europäische Union ihre Demokratiepriorität verliert. Und wie weit eine neue Außenverteidigungspolitik, also Geopolitik, entsteht, wo die Orientierung zu Putin hingeht und weg von Amerika.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.